Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von jobsinthüringen.de, Ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region.
Ich bin jetzt auf der Radrennbahn im Andreasried in Erfurt, wo ich mich mit Christina Vogel treffe, ehemalige Radsportlerin. Ehemalig leider bedingt durch einen schrecklichen Unfall, der ihre Karriere jäh beendete. Und seitdem sitzt sie im Rollstuhl. Eine beeindruckende Karriere hatte sie bis dahin hingelegt. Aber genauso beeindruckend managte sie die Zeit danach, wie sie mit dem Unfall umgeht, wie sie ihr Leben jetzt lebt, wie sie sich politisch auch engagiert. Darüber will ich heute mit ihr sprechen. Und jetzt schauen wir mal, wo sie ist. Und dann legen wir los. So, Christina ist jetzt da. Gerade mit dem Auto vorgefahren. Gehen wir mal hin. So, Ton läuft. Soll ich dir helfen?
Kannst du gerne machen.
Oh, das ist ja Hightech, ja?
Du hast ein Kind, ne?
Ja.
Ein Kinderwagen. Draufdrücken hier und reinstecken.
Carbon.
Ich kann doch nicht 18 Jahre lang Carbon in der Marsch haben und dann...
auf Stahl gehen oder sowas. Also oder
ist,
Alu.
Das ist scheiße, oder? Deswegen. Als der kam, der Rollstuhl, ich den gesehen habe das allererste Mal, dann habe ich gedacht, oh bitte, lass dich passen, ey, bitte.
War das und ist der jetzt richtig angepasst auf dich? Also maßgefertigt auch?
Nee. Wie im Straßenrad auch, ne? Stange und dann musst du halt dein Setup und machen, ne? Weil es gibt halt angepasste, aber da war ich ja körperlich noch gar nicht so weit, zu sagen, was ich möchte, was ich nicht möchte. Und es hat sich auch ein bisschen entwickelt, halt seitdem halt auch körperlich so recht. Also ich komme jetzt mit anderen Sachen klar als halt damals.
Schön, dass es klappt.
Gut, du bist da. Oh! Alter, sogar in Pink.
Mal schütteln.
Alter, als hätte man das gewusst.
Leck. Das sind jetzt Ventilkappen?
Ja. Die hat eine Matze irgendwo mal geklaut, quasi. Passt das? Oh, guck dir das an. Guck dir das an. Wo ist das andere Ventil hier?
Da ist eine Unwucht drin.
Hier ist es. Warte, hier ist es.
Ich glaube, das macht dann erst bei höheren Geschwindigkeiten.
Alter, leck mich am Arsch. Danke, Matze. Er ist ein Laserschwerter, ich kämpfe mir die Macht frei. Ist schon ganz geil eigentlich. Gut.
Ja, einmal Technik verliebt, immer Technik verliebt, wa?
Naja, es ist halt hier ein Schnickschnack auf alle Fälle. Ich meine, es ist halt, Rollstuhl ist halt überall gleich. Meistens. Und man sucht sich halt irgendwie so ein Highlight. Man hat ja auch seinen Klamottenstil, seinen Einrichtungsstil und sucht man einem Rollstuhl halt auch irgendwas Cooles, anderes. Und wenn das halt blinkt, und mein, vor allem ist es ja auch ganz gut für die Verkehrssicherheit.
Dass man gesehen
wird. Dass man nachts gesehen wird, durchaus. Also das ist der einzige Grund, warum.
Dass man nachts, bist du so viel nachts unterwegs?
Naja,
aber nicht alleine, Block, oder? Weißt du?
Nee, aber es ist halt lustig. Ich guck's mir mal an, ist halt cool, lustig.
Fällt es dir schwer, eigentlich jetzt noch so auf der Bahn zu sitzen und andere beim Training zu sehen? Oder ist das überhaupt gar kein Thema mehr für dich?
Überhaupt nicht. Also komischerweise, als ich im Krankenhaus lag und dann mein Dienstgefährte Michael zu mir kam, bevor ich nach Berlin geflogen worden bin, habe ich schon gesagt, Michael, hör ich auf. Von daher habe ich von Anfang an nicht ganz abgeschlossen. Also ich traue dem ja nichts nach. Ich habe sehr viel erreicht. Eigentlich alles erreicht, was man schaffen kann.
Ja, und noch mehr wahrscheinlich. Ne?
Ja, es ist immer viel. Ich habe viel geschafft. Und von daher blicke ich jetzt auf keine blöde Zeit zurück und so. Im Gegenteil, ich habe Ziele erreicht. Manchmal schafft man Ziele halt einfach nicht. Ist halt so. Und andererseits habe ich jetzt mein Ziel Tokio, die Spiele, was ich mir ja irgendwie noch kämpfen wollte, habe ich ja geschafft. Nur anders. Ich fahre jetzt zum ZDF rüber und kommentiere. Also bin ich trotzdem da. Und das ist halt das Leben. Es ist halt einfach, es hat keine Einbahnstraße. Manchmal muss man einfach abbiegen irgendwo. Und kommt halt dann am Ende an, wenn wir alle tot sind. So. Sehr philosophisch hier von Anfang.
Also, ja, nee, ich glaube nicht. Also, du warst ja damals schon immer sehr besonders, wenn ich das mal so sagen darf, so von deinem Charakter her und immer freie Schnauze, immer durchgekämpft nach dem Sturz, den du damals ja auch schon mal hattest.
Ja.
Und das jetzt so beizubehalten, das finde ich absolut bemerkenswert. Das jetzt einfach, ich meine, du sitzt im Rollstuhl und sagst dann einfach, ja, das Leben geht jetzt weiter. Es muss ja auch weitergehen, wenn man mal ehrlich ist. Aber es gibt ja natürlich auch viele Menschen, die danach echt in ein Loch fallen. Und bei dir war das dann also ultra schnell, wie du gesagt hast. Ich finde mich jetzt mit dieser Situation ab, muss mich auch damit abfinden und gehe meinen Weg weiter.
Na, das wäre ja aber auch ein bisschen makaber und Geheuche, wenn ich überall erzähle, dass es weitergeht, ihr müsst nur weiter kämpfen und am Ende mache ich das selber nicht, oder? Also ich kann ja nicht rausgehen, motivieren und Predigten erzählen und dabei lebe ich das nicht selber. Irgendwie wäre ja blöd, aber keine Ahnung, das Leben findet draußen statt und ich wäre halt gern Teil davon. Und nur weil ich halt mich betraue, wird es ja nicht besser. Und natürlich ist es halt, ich hätte es mir auch gern anders ausgesucht. Das Leben des Rollstuhlfahrers ist bei weitem nicht leicht. Mhm. Und man stößt auf einmal auf so viele, viele Hindernisse, die man halt nie so vorher gehabt hat und auch vorher nicht so im Fokus einfach auch hatte.
Barrierefreiheit.
Barrierefreiheit, ja, genau. Mhm. Barrierefreiheit überall. Und jetzt ist es ja zum ersten Mal so, dass ich halt feststelle, ah, okay, so schaut das quasi also aus. Und, aber andererseits, ich habe ein ganz gutes Team um mich herum, was es mir ermöglicht, Sachen zu machen und ich einfach probieren kann. Und für die anderen Sachen, wo es nicht so ist, bin ich jetzt da und muss halt auch für mich und die anderen freiboxen. Und das Leben findet draußen statt. Ganz einfach.
Wenn man sagt, wenn ich das nicht lebe, dann brauche ich das auch nicht zu sagen. Aber es gibt doch trotzdem so Momente wahrscheinlich, die nicht so einfach sind. Also ich will jetzt nicht sagen dunkle Stunden, das klingt dann vielleicht ein bisschen depressiv. Aber ich stelle mir das trotzdem nicht so einfach vor. Was ist das Geheimnis bei dir, dass du mit solchen schwierigen Situationen und Momenten umgehst? Dass auch andere davon lernen können vielleicht.
Aber die schwierigen Momente, die hat ja jeder. Die hat natürlich ich, die hast aber auch du und Mama nebenan und meine Nachbarin und der Nachbar unten drunter. Also jeder hat ja irgendwie schwierige Momente. Es ist ja egal, ob man schwarz, weiß, Frau, männlich, Rollstuhlfahrerin ist oder halt nicht. Also jeder hat ja seinen blöden Moment. Und dann könnte man jeder fragen, wie kommst denn du darauf hinaus? Weil wir alle machen es halt irgendwie. Und wir alle funktionieren in gewissen Bereichen und alle müssen halt irgendwo arbeiten. Und das unterscheidet mich ja nicht zu den anderen. Also bei mir sieht halt mein Handicap halt einfach nur, man sieht es halt mehr zu anderen, ganz einfach. Und wir alle haben so ein Päckchen. Und das versuche ich mir halt auch mal auch manchmal so zu, ja, zurückzuholen, dass am Ende ist das eigentlich scheißegal. So. Hauptsache, du bist glücklich, du machst das, was du irgendwie toll findest und that's it. Ganz einfach. Also es klingt halt, wenn man mich fragt, will man irgendwie eine riesengroße Rezeptformel haben für, wie machst du das und kriegst du irgendwie einen magischen Zauber oder machst du eine CD an und dann tanzt du durch mit Happy durchs Wohnzimmer. Aber ja, manchmal braucht man das. Manchmal ruft man irgendjemanden an, der einem ganz nahe steht, der einem ganz helfen kann. Und manchmal merkt man sich einfach, jetzt reiß ich mal zusammen. Also es gibt da halt leider kein Geheimrezept dafür. So. Wir alle haben Probleme und wir alle müssen halt irgendwie vorwärts kommen.
Ja. Du hast vorhin Tokio angesprochen, dass du da moderierst. Gibt es denn jetzt sportliche Ziele? Ich weiß, dass kurz danach, ich glaube sogar der Bundestrainer gesagt hat, naja, vielleicht hat Christina ja dann auch noch andere Ziele und wir sehen sie dann im Handicap-Sport wieder. Es steht das irgendwie zur Debatte, bei der Deutschlandtour möchtest du ja mit einem Handbike starten, oder?
Ja, aber das stimmt wahrscheinlich mit Handbike, aber ich glaube, die ist Runde 12 Kilometer oder so roundabout mit den Stifties, mit den Kindern. Also 6 bis 12, das ist so das Kaliber, das kann ich gerade mit meinem E-Bike. Aber Jens Vogt muss ich gucken, dass er nicht so schnell fährt vorneweg, sonst werden die so angeheizt. Oh, ah. Ist da gerade jemand gestürzt, ne?
Ja.
Ach, ne, das passiert halt auch.
Ein,
ne?
ein kleiner Sturz bei den Kindern. Ja, ich bin hier auch schon ganz schön gestürzt auf der Bahn.
Ja?
Ich war aber noch vor dem Umbau. Na, mit René Wolf und Tim Zülke.
Ach Quatsch. Boah. Ja, das wusste ich gar nicht.
Und da war Wölfchen gerade damals frisch Juniorenweltmeister. Und dann lagen wir da unten unterm blauen Teppich. Und alle sind natürlich zu Wölfchen gerannt. Ne?
Ja, keiner zu dir.
Und keiner zu mir.
Hallo, mich gibt's auch.
Oh Gott, hast du dir was getan? Ich wusste auch gerade nicht, wo ich mich anfassen soll. Ja, aber es gehört dazu zum Radsport eben auch. Ne?
Und, immer dieser Moment, Hände, also Kopf geht, ja. Arme geht, Beine, alles dran. Okay, jetzt kann ich aufstehen.
Ja, genau. Ja. Dieser Schockmoment, dieser erste, ne? Dass man erstmal fühlt. Ja, ja, und da muss man halt auch sagen, oft hat man auch Glück. Ne? Und in dem Moment, bei dir hat das Glück eben in dem Moment gefehlt. Ne?
Oder anders, vielleicht hatte ich extra Glück gehabt. Also ich meine, ich bin...
Sehr gute Herangehensweise.
Ich bin ja, guck mal, ich bin ja gestürzt mit über 60 km/h. Und ich bin im Prinzip wie gegen eine Mauer gefahren. Und fahre mal mit dem Auto mit 60 km/h gegen eine frontal gegen eine Mauer. Also muss man gucken, wie viel Schutzengel du halt hast. Und dadurch, dass mein erster Wirbel oben beim Kopf auch gebrochen war, also erste Halswirbelsäule, hätte ich auch Tetraplegiker sein können ohne Armfunktion. Also mich hätte es viel, viel schlimmer treffen können. Also viel, viel schlimmer treffen können. Und von daher, ich hätte auch tot sein können. Ich hätte vom Hals an gelähmt sein können, ohne Funktionen. Also mich hätte ich auch besser treffen können. Aber von daher hätte auch schlimmer. Von daher bin ich ganz happy, so wie das so ist.
Ich ringe gerade damit, ob ich das frage oder nicht, aber... Was hältst du denn davon, wenn jemand sagt, lieber tot als querschnittsgelähmt?
Bescheuert ist das, weil das Leben ist halt irgendwie ein Geschenk. Oh Gott, das wird so philosophisch. Das Leben ist halt ein Geschenk, ganz einfach. Und wir haben eine begrenzte Zeit hier auf Erden. Und es liegt ja uns, da jetzt irgendwie eine Handschrift halt niederzulassen. Also dass man sich halt an uns erinnert, egal ob das Familie, Freunde ist oder halt man in irgendeinem Geschichtsbuch mal eingetragen wird, weil man irgendwas Tolles erfunden hat oder mal aus dem All gesprungen ist mit irgendeiner Kapsel oder so, aber das ist doch blöd und natürlich ist es halt schwerer und viele haben es manchmal auch schwer und bei manchen fragt man sich, warum muss das Schicksal einfach so hart zuschlagen, aber nichtsdestotrotz gibt es halt viele schöne Momente halt auch und es lohnt sich halt zu leben, so, egal wie. Das sage ich jetzt mit TA7, wer weiß, wie ich reagiert hätte, wenn ich halt im Halter gelähmt gewesen wäre, weiß ich halt auch nicht, aber
Aber da lohnt es, glaube ich, auch nicht, dann solche Gedankenkreise aufzumachen, was wäre, wenn und hätte noch passieren können.
Wenn ich einmal was vom ersten Unfall gelernt habe, dann ganz einfach diese Frage, es ist eine hätte Fahrradkette, also die Frage ist nicht zu beantworten.
Du hast damals im Koma gelegen auch, oder?
Genau, ich habe damals beim ersten Unfall auch 2 Tage im Koma gelegen, war halt auch über 4-6 Wochen im Krankenhaus, habe mir ja auch die 5. Brustwirbelsäule gebrochen und war damals schon knapp an der Querschnittslähmung, knapp dran. Und damals hatte ich halt ein bisschen mehr zu kämpfen, so mental darüber. Gut, ich war halt auch viel jünger. Ich war ja gerade 18 geworden. Und damals hat dann meine Mentaltrainerin gesagt, oder mich mir beigebracht, einfach diese Frage, warum ich und warum genau die da zu dieser Zeit, die kann man nicht beantworten. Darauf gibt es einfach keine Antwort. Ich hätte halt frühestens mir müde lange Haare kämmen können, dann wäre ich halt nicht da gewesen. Also das ist halt eine Frage, die bringt dir nichts weiter, sondern die lähmt dich halt total im Vorankommen. Und das ist halt jetzt auch was mir jetzt gut tut für einen zweiten Unfall, weil ich diese ganzen Abläufe im Krankenhaus schon kannte. Und vor allem auch diese Herangehensweise einfach da halt auch schon gelernt habe, ein Stück weit einfach. Ja.
Bist du von irgendjemandem enttäuscht, der früher zu dir gestanden hat und dann sich vielleicht abgewendet hat? Oder bist du stolz auf das Umfeld, was du hattest und immer noch hast?
In beide Richtungen irgendwo. Auch hier und da ein bisschen aussortiert. Es gibt manche, wo man nicht dachte, dass man so fest zu denen steht irgendwie und die haben total positiv beeindruckt. Die waren an vorderster Front da und sind eigentlich ungefragt zu helfen gewesen, nach wie vor noch. Dann gibt es andere, wo man dachte, eigentlich habe ich da irgendwie eine festere Bindung und die waren nicht so für mich da. Vielleicht, weil sie selber Probleme hatten, einfach den Unfall so für sich selber zu verarbeiten.
Oder die durch dich einen Vorteil hatten, den sie dann nicht mehr hatten?
Kann vielleicht auch sein. Also es ist natürlich vielerlei halt irgendwie. Aber nichtsdestotrotz bin ich für das, was ich habe, ganz, ganz stolz. Ich brauch keinen riesengroßen Freundeskreis. Ich muss nicht, wenn ich enge Freunde einladen möchte, irgendwie 200 Leute auf eine Geburtstagsparty haben. Muss ich nicht.
Wie viele sind es denn bei dir? Man sagt ja, in der Regel sind es so zwischen 3 und 6 ganz enge.
3 und 6? Das kann passen. So 6 und 10 ungefähr.
Und dann so ein erweiterter bis 12, wenn man so mal so richtig drüber nachdenkt.
Das kann passen, so
ungefähr. Also ich habe tatsächlich 3 richtig enge.
Ja.
Und dann auch gute, aber mit denen man eben auch irgendwie alles teilen kann, ne? Wo man sich da auch aufgehoben fühlt, sind doch eher weniger.
Das reicht ja auch. Ich meine, es sind halt Leute, die du halt, egal, du hast dich bei manchmal ein halbes Jahr nicht gehört, du weißt, du kannst sie anrufen und egal was, die kommen sofort. Und man muss halt nicht täglich Freundschaft halten, also täglich Kontakt halten, aber es ist halt immer wichtig, dass wenn du dich wieder triffst mit denen, es so ist, als wenn du es gestern das letzte Mal gesehen hast. Und das zählt halt einfach halt auch, dass du halt bedingungslos denen halt hilfst, vertraust, auch mal eine ehrliche Meinung kriegst, das ist auch wichtig. Auch wenn man das vielleicht manchmal nicht hören möchte, aber...
Wer ist da so der größte Kritiker bei dir? Oder Realist vielleicht auch?
Allerlei. Also mein Lebensgefährte ist Bibi. Ist manchmal scheiße ehrlich. Dann Jörg Werner, Manager und sehr dicker, sehr, sehr großer Freund. Mir tut das Wort Manager, also das Wort Manager tut mir bei ihm irgendwie weh, weil ich finde, es hat manchmal eine Wertung, was es, so eine negative Wertung, was es bei ihm manchmal hat, aber er ist manchmal auch ehrlich, die Sau. Aber es gehört sich halt so. Und dann halt Lisa Klein, Max Dürnbach, Theo Reinhardt, alle Radsportler halt irgendwie. Diese Töne sind so die, Pierre Schönekes, genau, sind so die Ängsten, die ich halt einfach habe, wo ich weiß, ich kann jederzeit anrufen. Und die kommen und helfen sofort. Marc Jurczyk. Das ist meine 6. So. Genau, da haben wir sie schon.
Da haben wir
so
sie. Ungefähr. Ungewürdigt in dem Podcast.
Ungewürdigt im Podcast, genau.
Und hat dir jemand abgeraten, von denen in politischen Betrieb einzusteigen? Also hast du dich ja für die CDU entschieden. Bis zur Stadtratswahl, zur Kommunalwahl hier angetreten und bis zum Stadtrat.
Ich glaube, Jörg fragt jemand noch, ob ich das gemacht habe. Aber nee, nicht abgeraten. Er hat natürlich die Meinung gesagt, dass halt auch Politik ein hartes Geschäft ist. Definitiv. Und man opfert halt auch durchaus für so ein Ehrenamt sehr, sehr viel Zeit. Und was ich jetzt mit der Zeit auch lernen müsste, nicht nur im politischen Bereich, sondern halt auch in sozialen Medien und heutzutage halt, dass wenn man irgendwo seine Meinung halt kundtut, dass man da auch sehr, sehr hart kritisiert werden kann dafür. Und das auch sehr, sehr hart wird, auf alle Fälle. Und
hast du ein Beispiel? Also deine politische Karriere ist noch jung, Mai waren die Wahlen?
Jung, ja, nicht spontan jetzt so, aber allgemein. Ich meine, du sagst irgendwas, du willst halt das gern haben und im nächsten Moment heißt es wieder, ja, aber. Und also wenn du jetzt sagst, du willst jetzt für jeden 1.000 Euro haben, dann sagen die einen, warum nur 1.000 Euro? Dann sagst du, okay, da gibt's nichts und dann bin ich die größte Loserin, warum auf einmal ich das Geld streichen würde. Also das ist halt, man kann es halt Leuten nicht recht machen. Und heutzutage ist es halt irgendwie vom aus sozialen Medien halt leicht zu kritisieren und man macht es auch in breiter Front. Und auch über mich wird hart kritisiert auch. Ich würde die Welt des Rollstuhlfahrers verzerren und ich Promi-Leben. Mir fällt das ja viel, viel leichter als den anderen und Chapeau an alle, die in meinem Schatten halt irgendwie überleben müssen. Und ich zeige halt angeblich eine Barrierefreiheit, die es halt irgendwie gar nicht ist und Inklusion wird gar nicht gelebt und nur so Zeugs halt auch. Also das ist halt, wo ich halt auch persönlich extrem angegriffen werde halt irgendwie auch. Und man liest halt 100 gute Kommentare und die 2 bösen Kommentare, die nimmt man sich dann irgendwie so zu Herzen auf einmal. Ja, ich mache viel zu viel Werbung auf meinem Kanal, wo ich sage, ich habe 3 Partner oder so. Ich mache das bewusst halt nicht. Ich wähle es halt bewusst halt aus, weil ich auch in den Projekten halt irgendwie stehe und dann, man kann es halt keinem recht machen. So.
Ja, gerade ehrenamtliche Politik ist, glaube ich, ein sehr hartes Geschäft. Warum hast du dich für die CDU entschieden?
Ich war schon immer sehr CDU-nah, muss man auch ehrlicherweise sagen. Vielleicht liegt es an Polizei, Bundespolizei und der Partei. Ich weiß es nicht irgendwie. Ich habe halt ganz früh angefangen mit so dem klassischen Wahl-O-Mat und zu gucken, was halt irgendwie so für mich passen könnte und was nicht. Und dann hatte ich damals auch sehr viel Überschneidung mit der CDU und bin dabei geblieben auch. Habe dann noch Angela Merkel im Bundeswahlkampf unterstützt. Habe mich auch sehr viel Kritik gekostet, aber das passt eigentlich so für mich und die Werte, die Partei halt irgendwie versucht zu bemitteln. Und für mich war halt auch wichtig, als die Anfrage kam, dass es halt eine Partei aus der Mitte halt irgendwo ist. Ob die jetzt CDU, SPD, wie auch immer. Also es ist halt irgendeine starke Partei, die demokratisch seit einer Tradition halt irgendwie hat. Und weder nach links noch nach rechts hat irgendwie sich tangiert. Und von daher hat es die gute Partei getroffen, die mich angefragt hat, ob ich das halt gerne machen möchte, die ich auch unterstützt habe. Aber dann hätte ich vielleicht länger überlegt, das zu machen oder nicht zu machen, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich hatte am Anfang überhaupt nicht gedacht, dass ich jetzt mal Politikerin werde, gar nicht. Ich war zwar politisch schon tätig im Radsportverband und im DOSB, aber...
Warst du da Lädensprecherin? Oder?
Ich bin da Lädensprecherin und ich bin auch...
Bist du noch?
Bin ich noch? Bin ich noch und bin auch in der Bahnkommission, der weltweiten Bahnkommission. Und da arbeiten die auch gerade Konzeptpapiere, wie jetzt die Saison ab 2021 aussieht und Sicherheitspunkte, Qualifikationspunkte und sowas. Also ist schon eine wichtige Kommission auf alle Fälle auch. Und da hat man ja schon gelernt, mit anderen Meinungen halt irgendwie auch so klar zu kommen und so. Und aber jetzt diskutiert man ja auf ganz anders, mit viel mehr Parteien, auch auf andere.
Nein, Erfurt ist ja verrückt, da sind jetzt
9.
Ach, 9 sind drin, ja. Das sind Fraktionen, ja, und Interessensvertretungen drin. Und dazu eine Entscheidung zu kommen?
Ist schwer.
Du hast ja vorhin gesagt, du bist in Erfurt, auch wenn morgen erste Stadtratssitzung ist für dich.
Für mich, ja.
Hast du schon alle Vorlagen gelesen?
Ja, so grob durchgegangen, so viel ist halt, wo du denkst, Mann, muss man sich damit jetzt noch beschaffen? Und andere Sachen sind halt durchaus wichtig, aber es ist halt schwierig, klar, mit einer neuen Fraktion. Jeder hat seine Meinung, die auch wichtig und richtig ist, aber da halt so einen Mittelweg zu finden, der halt für Stadt Erfurt halt gut ist, ist halt schwer. Ich meine, man geht ja da rein und denkt, dass meine Meinung die wichtigste ist und auch die richtigste ist. Dann kriegt man so andere Meinungen mit und andere Interessen halt auch und stellt fest, ja, hast eigentlich auch recht.
Ja, es und ist ja, Politik ist ja auch kein Wahrheitsbetrieb, sondern ja, da geht es um Interessensvertretung.
Eben.
Und am Ende, dass man einen Kompromiss findet. Wie kompromissfähig bist du denn? Also wie kompromissfähig warst du vielleicht auch im Training mit deinem Trainer?
Jein. Man muss, glaube ich, so das Sportliche bei mir teilen und das Private halt irgendwie. Also im Sport selber bin ich überhaupt nicht so kompromissfähig gewesen. Da wollte ich halt immer so das perfekte, Beste für mich. Der Ehrgeiz hat es auch gezeigt und die Erfolge am Ende halt einfach auch, denke ich. Und alles danach kann ich das durchaus auch. Da bin ich gar nicht so. Also auf der Ratemann war ich Arschloch und wenn ich runtergekommen bin, dann war ich auch mal ganz nett.
Was heißt Arschloch?
Naja, wenn ich halt zur Ziellinie hochgeschoben worden bin, dann musste ich halt für mich halt eintreten, für mich kämpfen, weil es halt meine Medaille ist.
Entschuldigung.
Kein Problem. Also, wenn ich auf die Ratemann bin, dann musste ich ja für mich eintreten, für meine Medaille, für meinen Erfolg, für mein Ziel. Und danach ist es ja wieder, man hat da seine 2-3 Runden, die man gedreht ist, hat da gekämpft und danach ist auch wieder eine andere Welt, ganz einfach. Und deswegen muss man es bei mir unterscheiden. Ich habe halt auf der Rate mal niemandem irgendwas geschenkt, weil es halt um mich ging. Und wenn man runtergeht, geht es ja auch um Trainer, Physiotherapeut, Mannschaft, Freunde, viel mehr, weil das ganze Team, was mit dranhängt, dort auch. Und da habe ich auch gerne ein Ohr für andere gehabt und zum Ende wurde ich auch Mutti bezeichnet. So alt war ich gar nicht, aber ich habe mich halt gerne um andere gekümmert einfach.
Als Mutti, dann passt ja die Partei auch wieder.
Ja, dann passt die Partei wieder, so kann man so sagen, ja. Ja, aber man muss es halt irgendwie auch so unterscheiden zwischen dem, was auf der Radtour passiert beim Wettkampf und was daneben passiert einfach.
Wie sehr hilft dir der Sport oder die sportliche Karriere für deine Zukunft oder für das, was du jetzt machst?
Man lernt als Athlet, glaube ich, ganz gut Durchhaltevermögen und auch, dass es manchmal sich lohnt, dran zu bleiben, auch wenn man Erfolg nicht sofort sieht. Und das habe ich auch hart und schmerzhaft und auch manchmal schön lernen müssen, 18 Jahre. Und das hilft, denke ich, auf alle Fälle halt auch, zu wissen, dass es sich lohnt, für seine Sache einfach zu kämpfen.
Kämpfst du dann in der Politik vor allem auch um sportpolitische Themen? Oder hast du da ganz andere Interessen? Gut, Inklusion hast du vorhin schon angesprochen.
Ich habe drei große Themen einfach auch gehabt oder habe drei große Themen. Es ist ja Sicherheit als Polizistin. Erfurt ist eine wunderschöne Stadt. Und man kann ja nachts noch durchrollen und muss keine Angst haben, irgendwie ausgeraubt, verprügelt und vergewaltigt zu werden. Und das wäre auch ganz nett, wenn es weiter so bleibt oder ausgebaut wird, dieses Sicherheitsgefühl, was ja sehr, sehr subjektiv ist. Und klar, Sport, das spricht sich irgendwie. Ich glaube, Sport kann die Welt verändern, weil man einfach viele Werte halt mitbekommt. Es muss nicht jeder Leistungssportler werden und bei weitem kann nicht jeder Olympiasieger werden, aber dieses Leistung, Fair Play, Miteinander, das lernst du im Sport einfach spielerisch. Einfach andere zu akzeptieren und auch eine andere Leistung zu akzeptieren und auch mal zu investieren einfach. Und wenn man sich vor,
widerspricht ein bisschen dem Arschloch, aber
das
gehört vielleicht dazu.
Das drumherum halt. Ne? Und ich sag mal, es wäre halt schön, wenn wir halt wissen, unsere Kinder sind im Sportverein Nachmittag und nicht irgendwo auf der Straße.
Da gebe ich dir recht.
Und Barrierefreiheit, Inklusion ist ja halt auch gelebtes Leben irgendwie. Und wenn ich halt durch Erfurt rollen kann, überall und auch eigenständig irgendwo hinkomme, dann ist es ja ein Vorteil, was für mich natürlich gut ist, aber auch für alle anderen. Also geht mal schnell, lass mal einen Kreuzbandriss, musst auf Krücken laufen. Mama, die mit Kinderwagen durch die Gegend rollt, ältere Menschen. Mit
Kinderwagen erschließt du dir die Umgebung auch ganz anders. Da
genau.
Stößt du auch auf einmal an Grenzen, die du vorher gar nicht kanntest.
Genau, aber wenn es halt denen hilft, hilft es ja mir quasi auch. Und es sind so drei große Themen, die ich halt irgendwie für mich so, ja, gesetzt habe und gucken kann, was ich da 5 Jahre jetzt mache. Und jetzt wird es so sein, dass ich in den Sicherheitsausschuss gehe und in den Sozialausschuss. Sport gibt es leider keinen originär mehr, was für mich auch mir echt wehtut, was auch zeigt, wie vor allem auch der Oberbürgermeister zum Sport in Erfurt steht. Nämlich gar nicht. Oder nicht bedingt. Und ich habe da schon Angst, dass halt auch Sport, ich weiß gar nicht, in Wirtschaft ist da, glaube ich, gegangen, da leider stiefmütterlich irgendwie behandelt wird. So. Also was ich machen kann, mache ich. Und ich denke auch natürlich, dass die Partei und Fraktion mich halt auch fragt, wenn es um Sport geht, weil da kenne ich mich aus, wird sich halt zeigen, was da halt gemacht wird und was nicht. Genau, vor allem jetzt auch nächste Stadtratssitzung haben wir auch auf dem Blatt Papier eine Drucksache, um die es geht mit, ich glaube, es gab 9 Millionen Euro vom Bund, was Sanierung von Schwimmern angeht und ob die jetzt die Black Dragons ihre kleine Eishalle bekommen oder nicht bekommen. Und es tut mir in der Seele weh, dass ich weiß gar nicht, wie lange die schon um Sanierung ihrer Halle kämpfen. Also,
na, das geht schon 10 Jahre, glaube ich.
10 Jahre, würde ich auch sagen. 10, 15 Jahre auch geschätzt. Und ja, da hat man nicht an gegebenenfalls Neubau gedacht. Also es tut mir halt weh, wenn ich halt sehe, dass halt dieser Verein, der halt auch wirklich wichtig ist, für Nachwuchsgewinnung, für eine weitere Karriere, für sportliche Ambitionen von Athleten oder von Persönlichkeiten allgemein. Und da wird es halt einfach, die betteln und kriegen halt, fallen jedes Jahr runter. Das tut weh, ja.
Und da springst du jetzt in die Bresche und haust ordentlich auf den Tisch.
Und sag nein. Nein, also.
Na gut, jetzt muss man Mehrheiten finden, ne? Und das bei 9 Fraktionen. Also ich bin total gespannt, wie das wird in dem Stadtrat auch hier in Erfurt. Dass sich da nicht so viele blockieren gegenseitig und man dann doch Kompromiss findet.
Die es machen, um nur gehört zu werden, die sich halt gerne reden hören, und die das vielleicht machen, weil das richtig ist und man da vielleicht auch keinen bisschen Vorteil hat. Ne? Es ist halt leider überall so. Also, wir werden
bereust du es jetzt schon?
Nein, es ging ja gerade erst los. So, ich bereue es noch nicht, bei weitem nicht. Manchmal gibt es eine Sitzung, wo ich mir denke, wir hätten das auch einfach in der Hälfte reduzieren können, das Ganze hier. Aber es ist halt auch wichtig, dann auch jeden halt seine Meinung zu hören, halt einfach auch die erzählen zu lassen.
Demokratie dazu, ne?
Genau. Man darf sich streiten, Demokratie, das ist wichtig.
Man darf und man kann sich streiten vor allem. Ne? Ja. Und man kann alle Meinungen äußern. Und das wird ja vielen Menschen gerade unterstellt, oder viele Menschen unterstellen gerade, dass man das nicht mehr kann in diesem Land, was ja de facto nicht stimmt.
Ja, man muss schon Angst haben, sich richtig zu äußern, auf alle Fälle. Weil man, wie gesagt, hart kritisiert wird von dem, was man halt hat. Von allen Seiten. Ich meine, ich mache hier.
Aber man darf es machen. Also vielleicht hat man eher Angst, dass man kritisiert wird dafür. Das hat vielleicht auch was mit der veränderten Kommunikation zu tun. Du hast vorhin soziale Netzwerke angesprochen, wo ja eine ganz andere Kommunikationskultur herrscht als im Face-to-Face-Gespräch, wenn wir uns sehen. Aber die Meinungsfreiheit, die ist ja da. Das, was viele in diesem Land absprechen wollen.
Die ist da, aber du, ich setze mich halt bewusst auch für meine Schwerpunktthema ein. Und dann muss ich halt nicht jedes Mal, jeden Tag hören, dass ich halt mehr Klima machen muss. Also klar brennt der Amazonas gerade. Ich finde das auch nicht geil. Und ich glaube, dass auch Klimaschutz bei jedem ganz klein anfängt. Ob das jetzt Plastik ist, ob ich jetzt jedes Mal fliegen muss, doch wieder Zug fahren kann oder sowas. Also jeder kann da einen kleinen Teil machen. Aber ich habe aber auch Themen, die ich einfach halt irgendwie vermitteln will, die halt auch wichtig sind. Und wir dürfen halt, nur weil Klima gerade so wichtig ist, auch nicht Inklusion vergessen, Benachteiligung von Männern und Frauen und Rassismus und HIV-Aufklärung und sowas. Also, vielleicht habe ich schon gesagt, also es gibt halt so viele Sachen, die es einfach auch wichtig sind, gehört zu werden. Und nur weil jemand da halt Fridays for Future halt eben eröffnet und es halt ganz laut ist, dürfen wir es nicht vergessen. Also es ist richtig und wichtig, aber es gibt auch andere Themen, die halt auch wichtig sind und einfach auch erzählt werden müssen. Und da muss ich mich jeden Tag an meinem Kanal anhören, was ist denn mit Klima? Jetzt sag du mal was zum Klima.
Auf deinem Kanal, damit meinst du?
An meinem Kanal mache ich halt meine sozialen Medien.
Mhm.
Ja.
Und da verlangen deine Fans, deine
Follower, genau.
Die verlangen von dir, mach mal Klima.
Mach mal Klima. Genau. So, und dann, wenn ich Klima mache, dann
antwortest
sagen die
du
anderen,
drauf, oder?
Sowohl als auch. Ich versuche halt schon vielen zu antworten halt einfach. Also klar, gibt es Studieanfragen, aber ich versuche halt den echten Leuten, die halt was mitteilen haben, schon zu antworten oder auch den Feedback zu geben oder auch Danke zu schicken, wenn die sich jetzt überwunden haben, mir zu schreiben und zum Beispiel eine Dokumentation geguckt haben, wie jetzt viele auch. Und dann probiere ich schon zu schreiben auch. Aber es kommen natürlich halt viele Nachrichten halt immer halt auch, gell? Und,
wie viele kriegst du so am Tag?
Ich kann das gar nicht so richtig schätzen, weil manchmal ist es mehr, manchmal weniger und dann rutscht es bei Instagram ja immer weiter runter. Du hast dann nur 99 plus und dann ist dann irgendwann sind die halt weg. So, ist schwer.
Also Respekt, dass du dich für diesen Weg noch entschieden hast. Weil du machst ja auch noch andere Sachen, ne? Du hältst ja auch Vorträge.
Genau, unter anderem auch. Also man kann mich buchen für Vorträge und ist dann so ein Motivations- und Entscheidungshilfe-Vortrag anhand meines Lebens.
Wie lange sprichst du dann da?
Ich kann eine 45 Minuten, Stunde ungefähr, spreche ich so.
Frei?
Frei, mittlerweile frei. Also das erste Mal habe ich schon Angst gehabt, die ersten Male, wo ich dann einen Vortrag gehalten habe, weil ich habe angefangen mit knapp 200 Mann für eine Versicherung. Mhm. Und wenn du das erste Mal so frei redest, denkst du schon so, oh. Und das Gute, ich sitze ja. Das heißt, ich habe mein Tablet auf dem Schoß gehabt und habe dann immer mit dem Finger so die Präsentation so mit hochgescrollt, dass ich immer noch mal drauf lupern konnte. Mhm. Wenn man steht, sieht man die Karten, ist halt blöd. Aber beim Sitzen fällt das iPad ja nicht so auf irgendwie. Ne? Mittlerweile habe ich so viel Mut, dass ich es auch frei halten kann. Und dann halt auch manchmal einen roten Faden finde. Und manchmal passt der eine Satz besser zu der Veranstaltung als der andere so. Also manchmal Schwerpunkt halt einfach, aber ich kann frei reden mittlerweile.
200, was war das Größte bisher?
200. Ich bin bald gebucht für TEDx und Gedankentanken. TEDx ist halt krass, sitzen eine tausend Leute im Raum. Und
bei sind aber TEDx. Nicht die TED Talks.
Doch, die TED Talks.
Doch, die TED Talks. Da kommen ja nur die ganz Großen rein.
Das ist krass, ne?
Ja, das ist wirklich krass.
Das habe ich direkt geschafft schon im Oktober. Und Gedankentanken mache ich auch im Oktober. Also sind zwei krasse Speeches und da muss ich die...
Musst du das auf Englisch machen?
Nein, man kann es aussuchen, Deutsch oder Englisch.
TED Talks sind ja oft Englisch, ne?
Genau, und ich habe mich entschieden, es erstmal auf Deutsch zu machen. Und dann kann man dann mal nächstes Jahr, Jahre drauf, das auf Englisch nochmal machen, die TED Talks.
Aha. Ja. Also kann ich auch nur empfehlen, die TED Talks sich anzuschauen. Das ist wirklich total inspirierend. Also anhand von Lebensgeschichten kann man da so viel lernen und auch Schwerpunktthemen. Und du sprichst über Selbstmotivation dann, oder?
Genau.
Ja.
Motivation und Entscheidungshilfen halt einfach anhand meines Lebens. Also Momente, die ich hier durchgekommen bin, wie ich da rausgekommen bin. Oder halt manchmal sind es halt die Entscheidungen, die mich selber getroffen haben. Gedanken, die halt kommen oder Gefühle und dass man es manchmal vielleicht zerdenken sollte und einfach sich halt mal leiten lassen sollte vom Leben und so.
Gib mal ein Beispiel. Erklär mir das mal genauer.
Erklär es mal genau. Ich habe zum Beispiel, lustiger Zufall, als ich jung war, habe ich Radsport gemacht und ich war auch Tänzerin im Schülerfreizeitverein in Somala, damals, wo wir noch gewohnt haben. Ich fand beides recht cool und musste halt aber, wir Trinkzeiten und Schnitten haben, immer einmal was schwänzen. Also entweder war ich halt nicht beim Radsporttraining oder ich war nicht beim Tanztraining. Und klar, irgendwann sind sie halt alle sauer, weil du halt immer Hälfte fehlst. Ich konnte mich entscheiden und habe halt schlichtweg einfach eine Münze geworfen. Kopf-Radsport zahlt Tanzen. Und here I am. So, ich denke, es geht, das kennst du. Bin dann halt Radsportler geworden, ganz einfach. Und sie sind halt...
Ich glaube, die Münze, die war sehr weise.
Die Münze war sehr weise, ja. Aber es ist halt im Endeffekt, was hat, keine Ahnung, Schicksal, dummer Zufall. Aber die Münze hat Radsport gesagt, also bin ich Radsportler geworden.
Was hast du da getanzt?
Ja, ich
war das noch sehr jung?
Ich war noch sehr jung. Mhm. Mein größter Auftritt war damals Maibautanzen auf dem Marktplatz in Sommer da.
Mit den Bändchen
und so. Mit den Bändchen, genau. Hoch und runter gibt es eine Choreografie und wie du vertanzt dich, weil dann fehlen sich diese Strippen, die fehlen sich nicht richtig um den Maibaum drumherum. Also ich war schon sehr nervös auch auf alle Fälle, also dass das passt. Ja. Das war mein größter Auftritt. Man soll aufhören, wenn es am besten ist. Ne?
Das ist ja dann, aber eigentlich ist das ja eine Zufallsentscheidung, keine rational getroffene.
Ist es nicht. Manchmal.
Ja. Und das sollte man manchmal tun?
Manchmal sollte man das tun. Weil, ich meine, es gibt für jede Entscheidung, die wir treffen, halt kurz-, mittel-, langfristige Folgen. Und nicht immer können wir alles abschätzen. Und nicht immer haben wir auch alle Informationen abzuschätzen. Und manchmal ist das Bauchgefühl auch ganz richtig und wichtig. Ganz einfach. Also klar gibt es Entscheidungen, die sollte man halt sich trefflich überdenken, aber für mich war dieser Münzwurf halt schon eine lebenswichtige Entscheidung und das wusste ich damals nicht. Ich sage mal, hätte ich halt anders abgewegt, klar, aber damals war es einfach...
Wie, was hättest du damals gewusst?
Hätte ich damals gewusst, was mal für eine Radsportkarriere kommt, dann hätte ich die Musik auch nicht gebraucht. Wer weiß, vielleicht wäre ich auch noch richtig krasse Tänzerin geworden. Also, man weiß es ja auch nicht. Also, aber damals habe ich nicht alle Fakten gehabt und natürlich kann man in Zukunft gucken, wie es halt gewesen ist. Und damals war halt einfach Bauchgefühl... Ich finde Tanzen gut, ich finde Radsport gut, ich kann mich entscheiden, was mache ich? Ich werfe eine Münze. Und dann war es, die Münze hat es gesagt und okay, die Münze hat gesprochen.
Andererseits, das ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen weird, aber da ist die Münze ja auch dran schuld, dass du im Rollstuhl sitzt.
Ich hätte auch bei einer Hebefigur fallen können und dann wäre ich im
Das Nacken. Ist halt
Das kann ich bei mir nicht
drauflachen. Ja. Aber könnte man ja auch so sehen, ne? Aber wenn man, das sind wieder wahrscheinlich dann wieder die Gedankenkreise, das sollte man einfach nicht machen.
Aber jetzt rückblicken, wenn ich das Ergebnis wüsste, ich glaube, ich würde es wieder so machen. durch und durch. Ich meine, das waren, egal, ich habe jetzt, ich war 18 Jahre lange Radsportlerin, 18,5 Jahre.
Fast die ganze Welt gesehen.
Ich habe die ganze Welt gesehen. Ich habe jeden Kontinent in meinem Reisepass. Und ich habe 18 Jahre das machen können, was ich am meisten geliebt habe. Und bin zunehmend habe ich größere Ziele gehabt, die ich mir erfüllen konnte einfach. Und ich bin zweifache Olympiasiegerin, fünfmal Weltmeisterin, Weltrekordhalterin. Also,
ich glaube, der wird auch noch eine Weile Bestand haben, der Weltrekord.
Guck mal, der Weltrekord, ich weiß es nicht. Die Olympiabahn in Tokio ist sehr schnell. Gucken wir, ob der dann fällt oder nicht. Bei Olympia ist es okay, da kann er auch mal fallen. So, aber noch ist er bei mir. Aber das Wichtigste ist,
aber auch dass anhand ich der Erfolge hab, bist du ja, glaube ich. Entschuldige, Herr, mach du es.
Wichtig war, ich habe aufgehört und hat sich noch von mir gefürchtet. Also ich werde immer die Ungeschlagene bleiben. Das ist auch ein Titel, den kann man mir nicht mehr nehmen. So.
Ja. Dann spare ich mir die Frage, die ich fragen wollte, weil das ist die perfekte Überleitung zu Marcel Kittel. Vor Marcel hat man sich ja zum Schluss dann nicht mehr so gefürchtet, weil er zwei durchwachsene Jahre gehabt. Natürlich, vor Marcel Kittel hatte man immer Respekt, wenn er sein Fahrrad an den Start geschoben hat, dann war mit ihm zu rechnen oder musste man nicht mit ihm rechnen. Was hältst du davon, von dem Schritt, dass er jetzt seine Karriere beendet hat?
Es ist schon mutig, einfach jetzt von dem gewohnten Umfeld einfach sich rauszulösen und was zu sagen, okay, das ist es. Also man ist es ja gewöhnt, was man machen muss und was nicht. Und es ist halt sicher und man weiß, wie morgen ausschaut und so. Und zu sagen, okay, das ist es einfach nicht mehr, ist ein Prozess, der in ihm lange, lange gereift ist auf alle Fälle auch. Und ich glaube, Marcel kann halt einfach nicht mehr dieses extreme Opfern für das, was man irgendwie liebt. Also irgendwann ist doch mal Schluss. Und ich glaube auch, dass ihm Kertuscher echt wehtat, glaube ich, hat auch. Und ich glaube, dass die halt jetzt aus meinem Konzept betrachtet halt viel dafür verantwortlich sind, halt einfach auch mit diesem ganzen Druck und Wertschätzung und auch umgehen mit, wenn es halt mal nicht läuft und so. Ne? Wir sind alle keine Maschinen. Und bei jedem geht es halt mal schlecht und besser. Und wenn man halt von so hoch kommt und 5 Full-Tappen in einem Jahr gewinnt, dann denkt man das Jahr drauf, ja klar, 6 locker. Ist es ja aber nicht. Wir sind ja alle keine Maschinen. Und da gehört es einfach halt auch von der Führung, dass man dem Mann noch einfach mal vertraut. Und wenn es halt mal nicht so ist, dann ist es halt mal nicht so. Es ist trotzdem Marcel Kittel. Das Gefühl für die Geschwindigkeit, für das Hinterrad ist ja da. Das kann man ihm ja nicht wegnehmen. Und der Mann, der Sausack, der hat einfach so scheiß viel Talent. Und darauf muss man doch einfach mal vertrauen, dass der schon weiß, was er braucht, was er nicht braucht. Und das sind, glaube ich, so Prozesse, die dann zunehmend einfach auch kommen. Er wird ja auch älter, bei sich entwickelt sich ja auch viel. Seine Freundin ist schwanger geworden, wartet bald ein Kind, was ja auch ein neues Leben irgendwie zeigt. Und wir im Sport kriegen das halt viel mit, wie halt auch die Väter halt zu ihren Kindern aufwachsen, nämlich gar nicht, weil sie halt ganz, ganz selten sehen. Und das sind alles Prozesse, die einem reifen. Und es ist halt der Mut zu sagen, okay, das reicht. Das reicht jetzt einfach halt auch. Von daher soll man ihm halt auch das gönnen, sich freuen. Und ich glaube auch, Marcel Kittel ist aus der Sportwelt nicht weg. Der wird jetzt nicht eine andere Sportart finden und da olympisch halt gewinnen, aber ich meine, mit ich glaube, der hat dem Radsport egal wie noch so viel zu geben, hat einfach Expertise an Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir beide mal kommentieren für den ZDF, er halt Straßenradsport, ich halt Wandersport. Hatte eben die Tour für die ARD, wo er war, das Pferd, auch sehr viel Spaß gemacht. Man hat es auch gesehen. Ich wusste es damals aber eigentlich schon. Also es war zwischen uns halt nicht ausgesprochen, aber ich wusste es eigentlich schon, dass er das für ihn so reichen wird, glaube ich. Also,
habt ihr euch unterhalten darüber? Oder oder woran hast du es festgemacht, dass du es schon wusstest? Es war so ein Abschied in Raten, ne? Erstmal so die Auszeit.
Ein Abschied in Raten. Also man hat ja auch gesehen, wie es ihm gut geht, wenn er was anderes macht, wie er zu Hause ist, wie er tanken kann. Und
Kraft tanken, meinst du?
Kraft tanken kann, genau, sich wieder.
Tanken kann man ja auch anders verstehen.
Gut, getankt haben wir vielleicht auch, wenn wir wieder auf einer Veranstaltung, wo wir gewesen sind. Aber man hat einfach gemerkt, das ist ihm, glaube ich, zunehmend halt, dass er sich freier gefühlt hat einfach halt auch. Dass er zunehmend freier war und dieser Prozess in ihm, der halt dann einfach dann zum Schluss halt kam, auch verfestigt worden einfach ist, wo er sagt, okay, das ist es jetzt einfach. Also es ist halt auch schwer, eine Entscheidung dieser Größe zu treffen, auch mit den Folgen, die halt einfach auch kommen. Und man trifft sich nicht für sich allein, sondern auch für ein Team, für einen Vertrag, für seine Frau halt auch. Ich meine, er war Profi-Radsportler, bezahlt er Radsport, das heißt, ein Einkommen ist halt da oder jetzt halt nicht mehr da. Wie macht das jetzt? denke mal, Marcel hat ganz gut verdient, dass er erstmal natürlich
unerfolgreich, ne?
Genau, eine gewisse Zeit erstmal ganz gut.
Deutscher Rekordhalter, was Etappensiege angeht bei der Tour, ne? Und Scheldepreis, was man ja, glaube ich, in Radsportkreisen dann eher noch mal so mit bewerten kann, das hat er 3 oder 4 Mal hintereinander. Das ist quasi die WM der Radsprinter, der Straßensprinter. Das ist so ein bisschen untergegangen jetzt auch. Eigentlich auch schade.
So ist es halt immer, ne? So. Jetzt im Unfall weiß man dann erst, wie erfolgreich ich gewesen bin. Das wusste man vorher scheinbar auch nicht. Und irgendwie ist es halt, braucht man manchmal eine krasse Geschichte, zu sehen, wie erfolgreich halt jeder Athlet irgendwie ist. So schade. Aber keine Ahnung, für mich bleibt Marcel Kittel einer der größten Sprinter auf der Straße weltweit. Punkt.
Zumal er auch aus Thüringen kommt.
Zumal er aus Thüringen kommt, genau. Und zumal ich jetzt auch mehr Zeit habe, mit ihm auch mal zu tanken, wenn wir auf Veranstaltung sind. Ja, da freue ich mich natürlich jetzt auch.
So, wann ist die nächste Gelegenheit?
Weiß ich gar nicht. Wir waren jetzt am Sonntag, wenn es eine Verabschiedung gibt.
Mit der aber du bist ja dann, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, aber vielleicht machst du selbst ja auch Witze. Auf 4 Rädern kannst du auch ein bisschen mehr tanken, wa?
Ja, und ich ganz oft höre ich auch, wie ist denn mit Alkohol am Steuer? Ja, den Witz habe ich oft gehört. Aber es ist lustig, es passt schon. Das ist okay. dafür habe ich meinen Zipper immer dabei. Ich muss ja beim Stehen fangen, die stehen. Na?
Ja. Na? Hat alles seine Vor- und Nachteile.
Hat alles seine Vor- und Nachteile.
Jetzt habe ich dich unterbrochen. Wo habt ihr nächste Gelegenheit so?
Wir waren jetzt mit Jörg Werner und ihm beim Sportbild Award in Hamburg. Mhm. Es war, so, war sehr lustig, aber die Hölle war sehr spät. Gut, so getrunken waren wir nicht. Wir haben natürlich ein bisschen was getrunken. Angestoßen, ich habe einen Award gewonnen. Danach sind wir nochmal schon auf der Tanzfläche nochmal 2 Kreise gedreht und dann nach Hause. Es war aber am Ende auch 4. Ne? Und das hätte ich mit ihm nicht gemacht, wenn er einen Tag darauf, weil er noch 6 Stunden Fahrrad gefahren wäre. Das wäre nicht gegangen. Also diese ersten Sportler, die haben halt nie Zeit für sowas.
Das ist richtig. 3 Wochen im Jahr ungefähr war das immer. Ne? Und ich habe mich nicht auf diesem Niveau bewegt. Aber das waren so 3 Wochen, wo du mal richtig ein bisschen was nachholen konntest.
Ne? Ja, was ist denn gemacht? So richtig hast du auch nicht. Immer wenn man es kann, dann macht man es nicht.
Nee, so richtig natürlich auch nicht. Ne? Also, du hast das Rad in die Ecke gestellt, aber ein bisschen gelaufen bist du halt trotzdem wieder und lässt sich ja auch nicht vollgehen. Willst ja auch.
Genau.
Der Trainer setzt ja dann nach der Saisonpause direkt wieder die Fettzange an. Und wenn du da mit 5 Kilo mehr kommst.
Dann weißt du, die ersten Wochen laufen hart.
Und über 10% Fett.
Boah. Dann tut es erstmal weh, die ersten Wochen dann, gell?
Das genau. Willst du ja auch nicht, ne? Ah. So, und das ist so ein Leben, was, glaube ich, hier viele gar nicht kennen, auch was der Hochleistungssport von einem abverlangt. Ne? Von daher muss man auch der Entscheidung von Marcel da wirklich Respekt zollen. Und, also ich kann es verstehen. Ich finde es total schade. Ich habe auch zu ihm gesagt, ich hätte dich gerne mal sprinten sehen.
Ich auch.
Ich glaube, es geht uns allen so. Aber dann hat er gesagt, ich sprinte noch zum Bäcker.
An die Bar, zumindest ein Getränk, wenn die Schlange kommt.
Ja. Nee, jetzt wird es zu viel mit Alkohol, glaube ich. Da entsteht ein falsches Bild.
Das stimmt. Das stimmt, aber für mich nicht. Nein. Sprinten kann er nach wie vor. Sprint zum Eis. Wenn das Kind irgendwas machen soll, was es nicht soll, dann kann er auch hinsprinten, ich glaube. Ne? Mal gucken, was sein Kind wird. Ob das Volleyballer wird oder Radsportler.
Also wenn er sich da einreiht, ne? Also seine Mutter war ja Leichtathletin.
Genau.
Vater auch Radsportler. Er Radsportler. Tess, seine Frau, ist Volleyballerin. Da ist irgendwie alles dabei, ne?
Fakt ist aber, es muss ein großes Kind werden.
Das wird groß.
Das wird ein großes Kind.
Ja, also, glaube ich auch.
Hoffentlich auch in sämtlichen Weisen halt auch, ne? Aber sie ist groß, er ist groß, er ist richtig groß. Es wird ein großes Kind.
Kinder, ist das ein Thema, was dich beschäftigt?
Momentan nicht. Jein. Also das geht noch. Das war auch einer der ersten Fragen, ob ich noch Kinder kriegen werde können.
Eine deiner ersten Fragen?
Eine der ersten Fragen, auch, die man beantwortet hat. Das hat wieder nicht funktioniert, aber das geht. Kinder kriegen geht. Nur momentan passt es nicht rein irgendwie, weil im Leben muss ich mich erstmal neu arrangieren, neu ordnen, auch gucken, wie das ganze Haus bauen, ja, nein, Umbau und so. Und ich muss selber für mich erstmal klarkommen.
Aber ihr bleibt und denn hier in Erfurt? Noch bist du ja
in Erfurt.
Noch bist du aber auch noch in Kienbaum mit oder zur Reha?
Und ich fange ab 1.9. an, meinen neuen Beruf zu tun in der Bundespolizei. Ich werde vermutlich Trainerin für den Bahnersport in der Bundespolizei. Mhm. Aber nicht Trainerin, sondern die Bundespolizei, die fördert ja diverse Sportarten. Mhm. Und die müssen vor allem an einem Ausbildungsblock, der im Sommer, September bis Februar so ungefähr auch betreut sein und qualitativ gut betreut sein. Die kommen ja von verschiedenen Trainingsgruppen. Man muss halt gucken, dass es halt einigermaßen auch passt und auch abschätzen können, wo halt dann man gegenseitig steuern muss. Also Geschwindigkeiten, Gänge oder vielleicht auch mal Gewicht oder so. Und ich bin dann Spielball zwischen Verband und der Bundespolizei. Also ich bin die, die sagt oder eine Empfehlung gibt. Im Endeffekt muss ja mein Boss entscheiden. Ist förderungsfähig, muss man überdenken und der kann gehen. Weil wir stellen jedes Jahr 10 neue ein, also müssen 10 alte gehen. Mhm. Und der wäre auch nett und richtig, wenn ich halt mal für meine Radsportler irgendwie kämpfe, dass die halt weiterbleiben können und mal ein schlechtes Jahr hatten und dann weiter gefördert werden können zum Beispiel. Und der ist hauptsächlich eben in Chiembaum, September bis Februar ungefähr. Mhm. Das gucke ich uns diesen Winter halt an, ob ich das auch körperlich leisten kann halt auch. Gibt ja manche Radtouren meiner Welt, machen mir schon ein bisschen Sorgen, dass ich da nicht reinkomme, hochkomme, weil es keine Rampen gibt oder die zu steil sind oder überhaupt keine Rampen gibt, sondern nur Treppen. Aber muss mal gucken, wie wir es so arrangieren, ob das ich kann, will. Und vor allem, ich habe dann ja nicht so die Aufgabe an sich für den Athleten halt einfach, weil ich halt einfach nur die Betreuung mache während der Trainingszeit. So. Mhm. Habe natürlich aber hintenrum viel organisatorische Aufgaben für die Athleten, was man so im ersten Mal nicht mitbekommt. Und so die Frage, ob kann ich das, will ich das, kann ich da nicht mitreden wollen, aber doch mitreden. Und das wird sich zeigen dann im Winter, ob das halt was für mich ist, was nicht ist. Genau. So.
Also machst du es davon abhängig, wie sich jetzt die nächste Zeit gestaltet. Aber eigentlich passt ein Kind ja auch nie. Oder?
Weil, ein Kind passt nie.
Man kann ja nie irgendwas vorhersehen, also was,
ja,
was im Leben passiert.
Natürlich passen Kinder nicht, aber
natürlich sind Kinder immer toll, das ist nicht, dass man das falsch versteht, sondern man kann alle Eventualitäten eh nicht abschätzen, was passieren könnte.
Tut es nicht, aber ein Kind braucht 100% und solange ich bei mir nicht 100% bin und im Leben 100% klarkomme, will ich es irgendwie nicht dem Kind antun, mit mir halt zu lernen. Ganz einfach so. Mhm. Ja.
Also war nicht auf den Beruf bezogen, sondern eher auf
allgemein bezogen. Mhm. Ich glaube, Michael, der ist ja 6 Jahre älter als ich. Ich glaube, dem tickt seine Uhr. Aber ich glaube, Michael hat das schon ganz gern, vielleicht auch schon eher. Aber der hat ja schon ein Kind aus Beziehung vor mir, Alessandro. Aber klar wäre es der nächste Schritt für uns, aber das passt doch nicht. Und da bin ich auch ganz froh, dass er da keinen Druck lässt und mich halt einfach manches entscheiden lässt. Er muss ja auch mitentscheiden und mitwirken halt auch, aber dass er mir da keinen Druck gibt, zu sagen, okay, jetzt will ich und jetzt probieren wir es. Und dann halt sagt, okay, jetzt arrangiere ich im Leben erstmal selber und wir arrangieren uns und gucken, dass wir das gute Umfeld schaffen und dann ist der nächste Schritt halt dran.
Auch. Ja, gut, wenn man mal ehrlich ist, so lange ist er noch gar nicht her. Also das...
Der Unfall?
Ja.
Nee, so lange ist nicht her. Nee, stimmt. Ist ja jetzt heute... 1,5 Jahre ungefähr, glaube ich, ne?
So, und was in der Zeit jetzt schon alles passiert ist, was du da jetzt schon wieder angegangen bist, also ich glaube, da kannst du schon sehr stolz drauf sein.
Ja, vielleicht.
Doch kannst du.
Ja, kann ich, glaube ich. Das ist, manchmal schrecke ich mich selber, wenn man zurückdenkt, wie lange das her ist und wie nicht. Also, das ist krass, wie schnell. Vor allem auch, man muss es ja irgendwie auch teilen, dieses erste halbe Jahr, wo ich im Krankenhaus lag und dann, was passiert ist seit dem 22. Dezember, wo ich das Krankenhaus verlassen habe und es ist ja noch mal krasser halt irgendwie. Es ist ja kein Jahr. Es sind ja heute jetzt 8 Monate ungefähr halt erst. Genau. Und das ist schon verrückt, was da so alles passiert ist, wo ich unterwegs gewesen bin, was ich erleben durfte auch. Also es ist cool. Und auch die Fotos oder Selfies mit diversen richtigen Promis, das steigt nach und nach quasi auch. Ich war jetzt letztens bei Adidas und habe ein Bild mit Run DMC.
Ja, das ist natürlich...
Was schon richtig geil ist.
Ja, ich glaube, viel mehr geht auch nicht, ne?
Also viel mehr geht nicht so. Alle Kinder der 90er und 80er, die werden jetzt denken, Alter, hat die ein Schwein. Ja, das war geil. Also das war richtig geil.
Ja. Schön. Freue mich, dass es geklappt hat.
Ja.
Und wir sehen uns sicherlich bald wieder. Deutschlandtour auf jeden Fall.
Deutschlandtour auf alle Fälle, genau.
Da mache ich jedermann ein Rennen mit.
Du machst es mit, ja? Wirklich? Wie kamst du denn dazu?
Mit ein paar Lesern. Da haben wir so ein paar Startplätze verlost.
Okay.
Aber nur die 60 Kilometer mehr schaffe ich nicht.
Das geht ja vielleicht immer noch so aus alten Radsporttagen, weißt du? Ich weiß nicht, wie viel du noch so fährst, aber...
Ey, ich bin letztes Jahr 50 Kilometer gefahren, gell? Über das ganze Jahr.
50 Kilometer über das ganze Jahr? Alter.